Ich wollte dich mal was fragen, was ihr so denkt. Kann aus Schlechtem etwas Gutes entstehen? Manche nicken? Ja? Also ich hätte es gedacht, ihr sagt nein. Ja? Also ich denke, das eher nicht, zumindest nicht menschlich gesehen. Ja, also Gott kann immer aus Schlechtem auch Gutes machen, aus Umwegen gerade Wege schreiben. Ne? Aber so menschlich gesehen ist es schwierig, dass aus Schlechtem Gutes entsteht. Ja, was wie auch immer der Beginn einer Sache ist oder einer Geschichte oder sowas, ja, es wird immer den Charakter dessen prägen, was da kommt, wie es angefangen hat. Und das sind, ja, also wenn da am Anfang von etwas so Täuschung, Lüge oder Betrug stehen, dann wird das kein gutes Ende nehmen. Das ist unsere Erfahrung, die wir auch gemacht haben, denke ich. Und ein einfaches Beispiel ist, wenn ich so früh mich anziehe, so noch halb verschlafen und das mit der Knopfleiste nicht hinkriege. Ja, wenn ich den ersten Knopf nicht in das erste Knopfloch treffe, ne, sondern irgendwie das, ne, das wird nicht mehr. Entweder habe ich dann am Ende auf der einen Seite viel Hemd übrig, ja, oder ich habe dann irgendwie so eine Beule in der Knopfleiste. Also da hilft nichts, da muss ich nochmal ganz von vorn anfangen. Stimmt's? Ist unsere Erfahrung. Ja, und das will ja nur keiner, ne, sowas hier so schief geknöpft. Also immer merken, aus Schlechtem wird schwierig was Gutes entstehen. Die andere Frage ist, kann denn aus Gutem etwas Schlechtes werden? Meine zweite Frage, ja, die wir uns ja mal stellen dürfen. Und wenn ich alles richtig angefangen habe, wenn ich mich bemüht habe, ja, beim Beginn ja keinen Fehler zu machen, kann dann was schiefgehen? Und leider muss ich sagen, es kann. Ja. Ja, das habe ich erst in dieser Woche erleben müssen. Erinnert euch doch bestimmt noch an die Gemeindefreizeit, oder? Jedenfalls die, die dabei waren. War eine gute Sache, oder? Eine schöne Zeit, wir hatten mal Zeit miteinander, haben da gute Sachen gemacht, haben das zusammen genossen, haben Spaß gehabt. Nebenbei haben wir sogar noch was gelernt, hoffe ich jedenfalls. Ja, und was kann man da anderes erwarten, als wir das mit so einem schönen Erlebnis wieder in unseren Alltag gehen und den so richtig rocken? Ja, das kann man doch da erwarten, gut angefangen. Bei den meisten war es sicher so, bei mir nicht. Bei mir flatterte diese Woche ein Schreiben vom Landratsamt Sächsische Schweiz Osterzgebirge ins Haus. Wenn ich aber euch denken könnt, was das ist. Ja, es war ein Zahlungsbescheid. Auf der Heimfahrt von der Freizeit wurde ich geblitzt. Ja, es war gar nicht so viel schneller, ne? Und gefährlich war es da auch nicht eigentlich, ne? Ihr kennt sicher solche Beschädigungen. Ja, aber jedenfalls darf ich mich jetzt als Sponsor der ostsächsischen Polizei betrachten, mit immerhin 50 Euro, ne? Also es war schon tragisch, so, ne? Auf der Heimfahrt von der Gemeindefreizeit geblitzt zu werden. Hat so schön angefangen, der Tag, ne? Und dann hat es so schlecht geendet, für mich jedenfalls, ne? Gut, ich habe euch noch mal ein Bild mitgebracht, ne? So, das ist natürlich bloß ein kleines Beispiel, ja, für einen guten Anfang und ein schlechtes Ende. Ist auch nicht so ganz ernst gemeint, ne? War schließlich mein Fehler. Aber die Frage, ob ein guter Start immer automatisch ein gutes Ende nach sich zieht, das hat mich so ganz unabhängig von dem Knöllchen schon mal beschäftigt, dieser Tage. Ja, vor allen Dingen, wenn wir an unser Leben im Glauben auch denken, unser Leben mit Jesus. Ich meine, kennt ihr aus eurem persönlichen Umfeld Menschen, die irgendwann mal mit Jesus angefangen haben, so richtig im Glauben auch gut drauf waren, ja, und dann irgendwann das verloren haben, abgebrochen haben, mit dem Glauben aufgehört haben, ja, heute gar nichts mehr damit zu tun haben wollen. Oder vielleicht die auf einem ganz merkwürdigen Weg auch so abgedriftet waren, den sie vielleicht noch christlich nennen, wo wir aber so unsere Fragen haben. Kennt ihr solche Leute? Ja, also ihr nickt, die meisten jedenfalls, die anderen überlegen noch. Also ich weiß es auch, wenn wir da länger drüber nachdenken, fallen uns da sicher der eine oder andere ein. Ja, und wir empfinden dabei, so hoffe ich jedenfalls, Wehmut, ja, dass sie da nicht mehr dabei sind, dass sie die Welt wieder lieb gewonnen haben. Ja, so hat es ja Paulus mal formuliert. Auch er kannte das. Guter Anfang, schlechtes Ende. Also ist es doch offensichtlich so, dass Menschen ihren Glauben wieder verlieren können. Im Neuen Testament finden wir das, unsere persönlichen Erfahrungen auch, ja, entgegen auch andersweitigen Behauptungen. Und die Frage ist, was sind denn die Gründe dafür? Ist ja wichtig zu wissen, ja, betrifft ja auch uns vielleicht. Ja, wo müssen wir da wachsam sein, dass unser guter Anfang auch zum guten Ende wird? Wollen wir doch alle, oder? Wir wollen gut anfangen, wir wollen zum guten Ende kommen. Aber es gibt Stolpersteine. Und ein Grund scheint mir da eine gewisse falsche Sicherheit zu sein. Wer einmal mit Jesus angefangen hat, dem kann nun nichts mehr passieren. Habe ich schon so gehört. Ich war in der Kirche letztens, habe da gepredigt in Penisch, ne? Da hat es einer so reingerufen, weil ich das auch mal so angedacht hatte, ne? Stichwort Heilsgewissheit. Stimmt das? Ja, wir sind ja so von diesen reformatorischen Grundwahrheiten geprägt. Ja? Und eine davon heißt ja, allein aus Gnade. Ja? Sola gratia. Allein aus Gnade. Ich bin noch sehr dankbar, dass diese Wahrheit in dieser Zeit in der Reformation noch neu entdeckt wurde. Keine Frage. Ja, das stimmt ja total, allein aus Gnade. Ja, im Gegensatz zum mittelalterlichen Menschen wissen wir heute, Gottes Liebe zu uns ist bedingungslos. Amen. Sie ist voraussetzungslos. Aus Liebe hat Gott seinen Sohn Jesus zu uns gesandt, ja, und er liebte uns, bevor wir ihn überhaupt gekannt haben. Ja, und als wir noch in unserer Schuld ihm gegenüber verstrickt waren. Aus bedingungsloser Liebe hat Jesus den Preis für unser schuldbeladenes Leben gezahlt. Da mussten wir nichts dazu tun, oder? Nichts dazu tun. Jesus hat den Preis bezahlt, ohne dass wir dafür irgendeine Voraussetzung geleistet hätten. Und nun ist diese Möglichkeit da, diese Freisprechung anzunehmen, sich unter die Gerechtigkeit Gottes stellen zu können, neues Leben zu empfangen, das mit Gott versöhnt ist. So wie es Fred erlebt hat. Deswegen lässt er sich auch taufen. Und dazu brauchen wir nichts zu tun. Ja, vielmehr dafür können wir gar nichts tun. Ja, das drückt auch der Satz aus, du darfst zu Gott kommen, wie du bist. Ist das nicht großartig? Oder? Ja, allein aus Gnade. Ja, die unverdiente Zuwendung Gottes ist der Grund, warum uns das Heil, die Gerechtigkeit Gottes zugesprochen wird. Und wir müssen uns nicht mehr ängstlich fragen, wie das in anderen Religionen so ist. Ja, was wird denn aus mir? Ja, ob wir wirklich schon gerettet sind? Ob wir wirklich schon eine Zukunft haben über dieses Leben hinaus? Ja, wir haben das. Amen. Wir haben eine Zukunft, wir haben eine Sicherheit, wir haben eine Gewissheit. Aus Gnade ist uns all das zugesprochen. Ja. Weil uns Gott das durch seinen Retter, den Christus Jesus, schenkt. Schenkt. Ein Geschenk ist immer was Voraussetzungsloses. Ja, und das befreit uns, das nimmt uns eine schwere Last. Wir müssen nicht mehr das Gefühl mit uns herumschleppen, immer zu wenig zu tun oder immer zu wenig getan zu haben. Ja, es ist schon alles getan. Darüber dürfen wir Gewissheit und Sicherheit haben. Aber. Es gibt ein Aber, könnt ihr mich fragen? Ja? Ja, es gibt ein Aber. Denn leider kann diese Gewissheit zu einer Sorglosigkeit führen, als ob nur völlig egal wäre, wie man lebt. Ja, das Heil könne ja nun nicht mehr verloren werden. Ja, und schon Paulus hat sich damit auseinandersetzen müssen. Alles ist erlaubt. Das war so ein Schlagwort in der Gemeinde in Korinth. Alles ist erlaubt. Ja, und Paulus hat sich damit auseinandergesetzt und hat es auch. Und aber nicht alles dient zum Guten. Das war seine Antwort. Alles ist erlaubt, auch nicht alles dient zum Guten. Wisst ihr, wer wirklich Heilsgewissheit haben konnte? Gibt es ein paar, ne? Aber ich habe mir so überlegt, Adam und Eva, die konnten doch wirklich Heilsgewissheit haben. Gott hatte ihnen alles zur Verfügung gestellt, ja, den ganzen Garten Eden, jede Pflanze, außer diesen einen Baum, ne, jedes Tier ohne Vorbedingung, einfach weil er sie geschaffen hatte. Ja, er schuf den Menschen zu seinem Gegenüber, ja, also weil er ihn wollte, ja, setzte ihn in den Garten, den konnten sie nutzen, es war alles ihnen. Ja, sie hatten unbegrenzte Gemeinschaft mit Gott, unbegrenzte Gemeinschaft, ohne irgendeine Vorbedingung. Einfach deshalb, weil Gott das so wollte. Ja, also ich finde es immer so schön, wenn da steht und Gott wandelte mit Adam in der Kühle des Gartens, des Abends im Garten. Ja, schön, unbegrenzte Gemeinschaft, Heilsgewissheit. Ja. Nichts deutete darauf hin, dass sich das jemals ändern würde. Ja, das ist doch Heilsgewissheit. Und doch haben sie alles verloren. Sie haben alles verloren. Warum? Weil Gott sich's anders überlegt hat? Weil sie nicht hart genug gearbeitet haben? Was lesen wir? Nein, an Gott hat das überhaupt nicht gelegen. Seine Gnade, sein Wille, alles zur Verfügung zu stellen, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, das hat sich überhaupt nicht geändert. Bei Adam und Eva, da hatte sich was geändert. Ja, sie haben die einzige Regel, die Gott ihnen gab, ja, nicht von dem Baum der Erkenntnis des Lebens zu essen, ja, den haben sie bewusst gebrochen. Bewusst gebrochen. Und dabei geht es gar nicht in erster Linie um diese Regel oder das Gesetz oder das Gebot, ja, wie man es auch immer nennen will. Sondern es geht darum, dass sie sich von Gott abgewendet haben, dass sie den Eindruck hatten, ja, also bei Gott kann ich meine eigenen Wünsche nicht erfüllen und ich komme zu kurz und der Baum, der ist so schön und den will ich und Gott will mir das nicht geben und da greife ich halt selber zu. Gott versorgt mich nicht so, wie ich das will. Sie haben sich von Gott abgewendet, oder? Nicht Gott von ihnen. Und dadurch haben sie alles verloren. Das kann man gut übertragen, ja? Ihr versteht das. Ja, es ist bei Adam und Eva wird an dieser Stelle ein tiefes Misstrauen deutlich. Ja, du gibst uns nicht genug. Was aber sollte die Grundlage des Verhältnisses von Gott und Mensch sein? Was sollte die Grundlage sein? Die Grundlage sollte eine vertrauensvolle Liebe sein. Nicht Misstrauen, nicht der Gedanke, ich komme zu kurz. Ja, und das, was Gott mir nicht gibt, muss ich mir halt selber besorgen. Sondern die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist vertrauensvolle Liebe. Gott hat sich uns völlig ohne unser Verdienst als Liebe zugewandt. Diese Liebe wird mit Gegenliebe beantwortet. Ja, so ist es gedacht. Ja, dem Vertrauen, dass Gott das Beste für uns hat und das Beste für uns will. Und wir deshalb gern tun, was er sagt. Denn er hat doch einfach den besseren Überblick, stimmt's? Er weiß, was auf mich wartet. Er weiß, was gut für mich ist. Ich weiß es manchmal nicht. Herr, bewahre uns vor der Erfüllung unserer Wünsche. Aber wir stehen in der Gefahr, so zu handeln wie Adam und Eva. Ja, das war denn ja alles so selbstverständlich. Ne? Wir wollen das Besondere haben. Ja, wir können uns auf Gottes Gnade verlassen, ja, denn seine Hand verlässt uns nie. Aber wisst ihr, was geschehen kann? Wir können diese Hand loslassen. Gott wird uns nicht loslassen, aber wir können Gott loslassen, ja, die uns zum Heil führt. Das ist eine Wahrheit, eine traurige. Wisst ihr, Jesus spricht mal in seinem letzten Gespräch, ja, und letzte Gespräche sind immer bedeutungsvoll, ne? In seinem letzten Gespräch spricht Jesus mit den Jüngern von der Qualität der Beziehung, ich will es mal so nennen, zwischen ihm und ihnen. Ja, welche Qualität sollte die Beziehung haben, ja, die dann Rettung und Heilsgewissheit hervorbringt und ermöglicht? Und er gebraucht dabei das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Was sagt uns das? Ja, es geht um die Verbindung, die lebensnotwendig ist. Ja, bleibt in mir und ich in euch. So erklärt er das. Ja, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, und diese Verbindung, diese Identität, ja, bringt das hervor, dass wir in ihm bleiben können und er in uns bleiben kann. Das ist eine Ergänzung dieses Bildes. Ein Weinstock kann ohne Rebe existieren, oder? Aber eine Rebe niemals ohne Weinstock. Das ist auch eine Wahrheit. Ich habe noch nie so eine Weintraube da wachsen sehen, irgendwo am Zaun oder so. Ne? Da steht immer ein Weinstock dahinter. Ne? Denn von dem Weinstock bekommt die Rebe alles, was sie braucht. Ja, so, wenn man da mal anschaut, ne, die Nährstoffe, die Feuchtigkeit, ja, das Wasser, das sie braucht, den Halt, ja, den sie auch braucht. Für die Rebe ist die Verbindung zum Weinstock überlebenswichtig. Und was passiert, wenn diese Verbindung, ja, aus welchem Grund auch immer, gekappt wird? Was geschieht, wenn die Verbindung zwischen Rebe und Weinstock gekappt wird? Stirbt der Weinstock? Nee. Er treibt neue. Aber die Rebe vertrocknet und stirbt. Die Rebe vertrocknet und stirbt. Und Jesus macht uns darauf aufmerksam, dass wir die Verbindung zu ihm brauchen, ja, wenn wir leben wollen. Wir brauchen die Dinge, die von ihm kommen. Das sind die besten Gaben, ja, die Leben in uns hervorbringen, uns zur Frucht machen, in der er erkannt wird. Das ist ja wichtig, ja, denn worauf weist eine Weinrebe hin? Die weist immer darauf hin, dass es da auch einen Weinstock gibt. ja, wer anderes haben will oder etwas anderes sein will, der ist an diesem Platz dann falsch. Ne? Wenn die Rebe zum Beispiel sagen würde, ich wäre lieber ein Apfel, dann ist der Weinstock für sie nicht der richtige Ort, oder? Wenn du ein Apfel sein willst, dann musst du vom Weinstock dich trennen. Ne? Also wer anderes haben will als das, was Jesus in unser Leben hineingibt oder etwas anderes sein will als das, wozu Jesus uns formen will, der ist bei ihm falsch. Wenn solche Wünsche in uns entstehen, ich will was anderes, dann bist du bei Jesus falsch. Dann trennst du dich von ihm. Nicht der Weinstock von dir, ne? Da will ich weiter zur Weinrebe machen. Aber du trennst dich dann. Und wer sich von Jesus trennt, der hat kein Leben. Ja, denn das Gleichnis beinhaltet auch diese ernsten Worte: Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wisst ihr auch, das ist das Wort Gottes. Ist es da, ja? Auch das ist Wort Gottes, Wahrheit. Wer sich von Jesus trennt, wer loslässt, wer sagt, ich will was anderes haben, das reicht mir nicht, Weinrebe zu sein, ich will nicht das, was Jesus aus mir machen will, kein Leben, verdorren, verbrennen. Das ist ja ein Gerichtswort. Ne? Das Bleiben in Jesus hat also zwei Seiten. Die Bereitschaft Jesu, uns als unverdienter Zuwendung in uns zu bleiben, als Gnade in uns zu bleiben. Das ändert sich niemals. Jesus hat immer das Bedürfnis, ja, bietet es immer an, in uns zu bleiben. Aber es braucht auch die Bereitschaft von unserer Seite, in ihm zu bleiben. Oder? Wisst ihr, ein Rettungsseil hat immer zwei Enden. Oder? Ein Ende, das der hält, der retten will. Stellt euch mal vor, da schwimmt einer im Ozean. Ne? Eine Hand hält das Ende, der retten will. Der kann das so lange halten, solange der nicht zugreift am anderen Ende oder das Ende loslässt, ist die ganze Bereitschaft zu retten umsonst. Also festhalten muss es schon das Ende. Ne? Wer in Jesus bleibt und diese Entscheidung trifft und sie auch lebt, der darf mit fester Gewissheit davon ausgehen, dass Jesus auch in ihm bleibt. Wer Jesus das Bleiben im eigenen Leben verweigert, dem zwingt er sich dann auch nicht auf. Jesus tritt keine Herzenstüren auf. Ich habe mal gehört, die Tür zum Herzen hat nur auf einer Seite eine Klinke. Nur von innen. Finde ich ein gutes Bild. Eine Frage könnte da noch auftauchen: Wie bleibt man denn in Christus? Und Jesus beantwortet sie auch sofort im Anschluss an dieses Gleichnis von Weinstock und Rebe. Er sagt: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Bleiben hat was mit Beziehung zu tun. Beziehung können unterschiedliche Qualitäten haben. Ja, manche Menschen, die kennt man nur, ja, weiß wenig von ihnen, so Nachbarn vielleicht im Haus. Ja, wenn man so im 16. Geschoss wohnt, ne, da kennt man seinen Nachbarn nicht so gut. Oder vielleicht auch die Nachbarn im Garten und so. Ne? Also die Qualität der Beziehung ist nicht so hoch. Da gibt es Bekannte, mit denen man sich manchmal unterhält. Ja, zu vielen dann vielleicht auch unterschiedlicher Meinung ist. Man unterhält sich und so, weiß voneinander und sie ein bisschen auf Abstand hält. Dann gibt es Freunde. Ja, da hat man Gemeinsamkeiten, Hobbys, Musikgeschmack, vielleicht Ansichten und Meinungen. Und dann gibt es Menschen, mit denen uns Liebe verbindet. Ja, das stärkste Band, ja, mit denen man das Leben so freiwillig teilt, wo die Beziehung nicht davon geprägt ist, was mir nützt, sondern denen ich nützen will. Ja, Liebe hat ja was mit Hingabe zu tun. Und dabei ist menschliche Hingabe immer nur ein schwaches Bild der Liebe Gottes. Ja, Gottes Liebe ist ja noch viel größer. Und diese Liebe Gottes ist der Grund für die Beziehung zwischen ihm und mir. Gott ist nicht in irgendein ferner Bekannter, von dem er weiß, ne, ja, da ist was und so, ne, interessiert mich aber nicht weiter. Ja, Gott ist auch kein Freund, mit dem er manches teilt und manches nicht und dann auch seine Haustür zumachen kann und so. Ja, die Beziehung zu Gott wird durch Liebe definiert. Also eng, hingegeben von seiner Seite. Ja, nicht mit dem Gedanken, was nützt der mir, sondern was nütze ich ihm? Und diese Liebe will es in uns hervorbringen. Gott schenkt seine Liebe und ich muss gar nichts tun, als mich ihr auszusetzen. Ja, ich möchte es mal mit einem Spotlight vergleichen. Ja, das ist zum Beispiel ein Spotlight. Ich habe mal ein anderes Bild dazu. So ein Spotlight, ne? Ich habe im Licht vor mir die Liebe Gottes. Von ihm kommt, was ich brauche. Helligkeit, Wärme, Orientierung und so. Und ich kann mich in dieses Licht stellen und damit zeigen, ich brauche und genieße es. Ich kann aber auch aus dem Lichtbereich treten. Ich kann hier rausgehen. Und so, vielleicht ist im Dunkeln was viel Interessanteres, viel Schöneres. Oder? Also die Liebe ist wie so ein Lichtspot. Ja? Und ich bin angefragt, stelle ich mich da rein, setze ich mich dem aus und so weiter. Und das gilt auch im beweglichen Spot. Ja? Es gibt ja im Theater, wo das so mitgeht. Ne? Und so, die Frage ist, bleibe ich dann im Licht, gehe ich mit? Oder sage ich, oh, was ich habe, das weiß ich, was ich kriege, das weiß ich nicht. Ne? Ich bleibe mal lieber, wo ich bin. Sondern gehe ich die Wege mit, ja, die Wege der Liebe, die Gott mich führen will, ja, in Veränderungen hinein und so weiter. Das ist ja eine Frage. Ne? Die Alternative wäre dann, stehen zu bleiben. Aber es ist eine Frage des Vertrauens. Ja, vertraue ich Gott, dass er mich zum Ziel führt, wenn ich immer noch nicht abschätzen kann, was das für Wege sind? Oder suche ich mir dann lieber eigene Wege? Dann sage ich, weil ich der Meinung bin, es besser zu wissen. Aber ein kleines Geheimnis, im Dunkeln wirst du das Ziel nie finden. Ja, im Dunkeln wirst du es nicht finden. Also in der Liebe Jesu zu bleiben, heißt, sich seinem Willen anzuvertrauen, seine Wege zu gehen, ja, und das zu tun, was er sagt. Weil die Liebe die Sehnsucht hat, von seiner Seite uns gegenüber und unserer Seite ihm gegenüber, ja, das Beste für ihn zu tun, und weil sie weiß, es ist immer das Beste, was mir geschehen kann. Wenn ich weiß und vertraue, Gott liebt mich, dann weiß ich, das, was er sagt, ist das Beste, was mir passieren kann. Liebe ist aber auch was Dynamisches, ne? Das wissen wir alle. Ich habe mir mal so ein Bild rausgesucht. Ja? Liebe geschieht nicht einfach, Beziehung geschieht nicht einfach, sondern sie ist immer davon abhängig, wie auch ich bereit bin, in sie zu investieren. Das wissen wir aus dem Miteinander. Ja? Wie wichtig ist es mir, dem Gegenüber auch verbunden zu bleiben, tief verbunden zu bleiben. Ja, und das beste Beispiel im menschlichen Bereich ist sicher die Ehe. Ja, und auch Ehe ist nicht einfach da und läuft dann schon. Ne? Wir haben uns ja, was weiß ich, das Jawort gegeben, da gibt es einen Schein, ja, auf den ich mich berufen kann, du musst ja und sowas. Ne? So läuft Ehe ja nicht. Das sieht man an den hohen Scheidungszahlen. Ja, Liebe braucht immer wieder neue Hingabe, neues Interesse und ganz wichtig auch neue Gemeinsamkeiten. Ja, an dieser Beziehung muss man arbeiten, was investieren. Ihr kennt sicher alle Ehepaare, ne, die eigentlich nicht mehr miteinander, sondern eher nebeneinander herleben. Ja, das ist ja keine Liebe. Da hat man noch ein gemeinsames Konto, aber sonst verbindet er nicht mehr viel. Für eine funktionierende Liebe ist es nötig, dafür etwas zu tun. Und das weiß auch das Wort Gottes. Erstaunlicherweise. Ja, es gibt da eine, für den einen oder anderen vielleicht verstörende Aufforderung zu dieser Beziehung zwischen mir und Gott. Daher, meine Geliebten, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Steht so in der Bibel. Philipperbrief. Ja, das ist ja der Freudenbrief eigentlich. Ne? Und da steht drin, daher, meine Geliebten, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Was hat denn Furcht und Zittern mit Liebe zu tun, könnte man fragen. Ja, unwillkürlich hat man bei diesen Worten Furcht und Zittern so vielleicht eine Peitsche oder einen Prügelstock so im Hinterkopf. So, ne? Also wenn du nicht willst, dann musst du aber. Ja, aber das ist natürlich nicht gemeint. Obwohl wir schon in diesem Wort auch einen tiefen Ernst wahrnehmen dürfen. Ja, Furcht hat in der Bibel immer mit Ehrfurcht zu tun. Ehrfurcht. Ja, zu wissen, wem man gegenübersteht. Uns sind heute ja ein bisschen die Autoritätsvorbilder verloren gegangen. Meine Großelterngeneration, die hatte das noch. Aber wir haben heute keine Autoritätsvorbilder mehr. Wir verweigern uns auch gegen Autorität. Ich lasse mir nichts mehr sagen und so. Wir legen heute Wert darauf, vom Gegenüber auf Augenhöhe behandelt zu werden. Und wir übertragen das auch oft unwillkürlich auf Gott. Ist euch das mal aufgefallen? Ja, diese Prägung, die wir haben, also Augenhöhe, sonst rede ich gar nicht mit dir. Das übertragen wir manchmal auf Gott. Ne? Wenn du, was du da sagst, das müssen wir nochmal diskutieren. Mal sehen, ob ich dazu ein Ja finden kann. Ja, am Ende entscheide ich das. So gehen wir mit Gott um heute. Ja, so findet das innere Gespräch mit Gott statt. Aber das hat mit der geistlichen Realität des Verhältnisses von Gott und Mensch nichts zu tun. Ich habe es mal ein bisschen versucht mit dem Bild, ne? Groß und klein. Ja. Gottes Größe und seine Macht ist für uns unerreichbar. Ja, sie geht weit über das hinaus, was wir uns überhaupt vorstellen können. Ja, die Frage ist, wissen wir, wem wir da gegenüberstehen, wer uns seine Liebe eigentlich anbietet? Das ist eine Frage. Man muss abends nochmal einen Sternenhimmel sehen, wenn keine Wolken sind. Jetzt die letzten Tage war es ja schön. Ja, und mal drüber nachdenken. Klein ist selbst der Sternezahl. Ja, singt so ein Lied. Ja, gegenüber Gott. Ja, diese Fülle, diese riesigen Dimensionen. Klein gegen dich ist selbst der Sternezahl. Das ist die Wahrheit. Gott müsste sich überhaupt nicht um uns kümmern. Und erstaunlicherweise beugt er sich aber zu uns herab und hat sehr wohl Interesse an uns. Ja, das hat er uns durch seinen Sohn Jesus ja gezeigt. Allerdings muss man sagen, ist Gott nicht dazu da, uns ein erfülltes oder bequemes Leben zu gewährleisten. Ja, das brauchen wir manchmal. Ne? Also Gott ist so lange okay, ja, wie er mir ein bequemes und ein erfülltes Leben gewährleistet. Andersrum, wir sind dazu da, Gottes Willen in dieser Welt zu tun. Dazu hat er uns berufen. Ja, dazu ist diese Beziehung da. Ja, und das nicht, weil wir das müssten, sondern weil wir es wollen. Ja, Gott verändert uns, will uns verändern. Ja, er will unsere Herzen verändern, aus steinernen Herzen, die nur den eigenen Willen kennen, zu fleischernen Herzen machen, ja, die also mitdenken, ja, die Empathie haben, die Mitgefühl haben, ja, dass wir das tun wollen, was Gott will in dieser Welt. Darin äußert sich dann die Liebe, die wir von ihm empfangen haben und die wir gern auf diese Weise erwidern. Und da gibt es natürlich auch mal Durststrecken. Ne, wenn Unvorhergesehenes im Leben passiert, das wir uns so nicht gewünscht haben, ja, wie Leid und Schmerz, Zeiten, in denen uns manches auch zu selbstverständlich geworden ist. Ja, wer so 40, 50 Jahre Predigten hört, Gott liebt dich, ja, und Gott ist für dich da und so, manchmal wird das so selbstverständlich. Oder? Muss man sich mal neu das deutlich machen. Oder manches Mal ist es auch zu mühsam, Glauben zu leben oder auch Zweifel. Manchmal gewinnen sie die Oberhand. Die Ermunterung im Wort Gottes ist da durchaus zahlreich, dran zu bleiben, festzuhalten, mitzugehen. Wisst ihr, die Briefeschreiber im Neuen Testament müssten das doch nicht schreiben, wenn es nicht nötig wäre, oder? Wenn alles von alleine laufen würde, wozu bräuchten wir das? Aber es ist uns gesagt, halt daran fest, bleib dabei, gib's nicht auf. Ja, sind wir noch brennend im Geist? Sind wir noch ausgerichtet auf das Ziel, fokussiert auf das Ziel, das Gott für uns hat? Ja, lassen wir alles andere hinter uns? Das sind ja so biblische Beschreibungen, an denen wir uns reflektieren dürfen. Bin ich brennend im Geist Gottes? Fragt euch mal. Ja. Ist alles, was zählt, das Ziel, das Gott für mich hat? Ja, gebe ich dafür alles andere auf? Sehr eindringlich ist mir ein Satz am Hebräerbrief 10 geworden, Vers 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Das geht, das kann man. Bei aller Heilsgewissheit. Von Gott her wird das nie in Frage gestellt. Aber wir können es in Frage stellen. Werft das nicht weg. Lasst es nicht los. Gebt es nicht dran für irgendwelche vergänglichen Dinge. Ja, der Brief richtet sich an Christen, wenn ich den Hebräer ein bisschen kennt, denen war das irgendwie zu mühsam, im Heiligen Geist beweglich zu bleiben, ja, an Jesus dran zu bleiben, zu fragen, Herr, was willst du und so. Na, die waren drauf und dran, wieder ihre jüdischen Riten da anzunehmen, hier mal ein Gebet, ja, da mal ein Fasten, sprechende Kleidung und Frisuren, hier Löckchen und so. Ne? Ja, das war so ein bisschen der Weg, den die da wollten. Das ist uns zu mühsam, im Geist zu leben, auf Verheißung hinzuleben. Ja, und die Juden, die haben da ihre Riten und so, ne, und dann kann man das alles schön abhaken. Das wollen wir wieder. Ja. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert uns und sie daran, was wirklich zählt, nämlich dieses Bleiben in Christus, eine lebendige Beziehung zu haben. Ja, das ist natürlich auch manchmal spontan, überraschend. Was hat Gott mit mir vor? Da kann man sich nicht mit 18 einen Lebensplan machen und mit 81 dann sagen, ja oder nein. Ja, Gott geht mit uns überraschende Wege. Und da möchte ich gern, dass wir mitgehen aus Liebe. Mit ihm durch den Geist verbunden zu sein, bedeutet wahrzunehmen, was er will, wann er es will und das dann auch zu tun. Das ist dann beantwortete Liebe Gottes. Ja, und so haben die geistlichen Vorbilder gelebt. Ja, der Hebräerbrief zählt ja ganz viele geistliche Vorbilder auf. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, und sagt, schaut ihr Ende an, was daraus geworden ist, wenn du mit Gott unterwegs bist. Ja, lass dich davon inspirieren. So können auch wir unseren Glauben leben. Dann kommen wir am Ziel an. Ein ähnliches Problem bewegt Paulus auch im Brief an die Galater. Ja, also war eine schwierige Situation dort in diesen Gemeinden, da in dieser Provinz Galatien. Ja, die Gnade allein reicht ihnen irgendwie nicht. Ja, Gnade. Ist auch nicht. Ne? So, sie sich verlassen auf die unsichtbare Zuwendung Gottes. Sie wollten da wieder Regeln haben und Gesetze zum Abhaken. Ja, ganz ähnlich wie die Leute im Hebräerbrief. Das ist viel einfacher, als mit Jesus im Dialog zu bleiben, auf sein Wort hinzuhandeln, ja, zu fragen, Herr, was willst du? Und so fragt sie Paulus und eigentlich auch uns, ja, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Ja, in modernen Übersetzung, wollt ihr jetzt aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat. Wisst ihr, das ist eine Gefahr, der wir ausgesetzt sind. Ja, du kommst zum Glauben, du brennst im Geist. Herr, alles für dich. Erinnert euch mal an eure ersten Zeiten. Und irgendwann erstarrt das in Riten. Ich gehe Sonntag zum Gottesdienst, Mittwoch vielleicht zum Hauskreis, ne? Ansonsten mache ich mein Ding. Eine dritte Veranstaltung ist mir zu viel. Da kann jeder sich überprüfen. Ihr, die ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr es im Fleisch vollenden, aus eigener Mühe, aus eigener Anstrengung? Oder wollt ihr nicht dranbleiben? Ja, das ist eine wichtige Anfrage an uns. Jesus möchte mit uns eine lebendige Gemeinschaft haben. Er will in uns bleiben und dass wir in ihm bleiben. Ja, dass da ein Austausch ist, ein Fluss Leben. Ja, und da braucht es von uns aus das Wollen, ja, Herr, ich will das. Ich will mich von dir überraschen lassen. Ich will mich von dir führen lassen. Ja, die Liebe, die sich jeden Tag erneuert mit ihm leben, trotz aller Umstände, Schwierigkeiten, ja, sogenannter Schicksalsschläge, ja, gerade dann beweist sich ja, ob die Beziehung, ob meine Liebe zu Jesus tragfähig ist. Wisst ihr, Liebe in der Ehe beweist sich auch nicht dann, wenn alles gut läuft, wenn die Kinder artig sind, ja, wenn sie in der Schule gute Noten bringen, wenn das Auto in Ordnung ist und so weiter. Da beweist sich Liebe in der Ehe nicht. Liebe beweist sich, wenn es schwierig wird, wenn Fragen auftauchen, warum. Dann beweist sich Liebe, auch im Verhältnis zu Gott. Und nicht die Frage, warum Gott kann sowas zulassen, die meine ich jetzt nicht, ne? Sondern dass man dann Vertrauen hat. Sagen, ja, selbst der Psalm 23 betet ja, ne, und wenn ich wandelste durch finstere Tal. Das heißt, der Psalmbeter, der geht durch finstere Täler, obwohl Gott bei ihm ist. Ja, und da beweist sich Liebe. Und da muss ich Liebe beweisen. Und wenn da keine Liebe dann da ist, dann stehst du alleine da. Willst du das? Der du doch mal so gut angefangen hast. Ja, du weißt doch, wie es war. Wisst ihr, wer das ein bisschen aus dem Auge verloren hat und das Neue Testament sagt uns, dass das passieren kann, der kann wieder hingehen zu Jesus. Das ist das Gute. Jesus zieht seine Hand nicht zurück, so der will ja nicht. Also jetzt noch. Noch ist Gnadenzeit. Ja? Es wird die Zeit kommen, wo es nicht mehr geht, aber jetzt ist noch Gnadenzeit. Ja? Die Hand Gottes ist noch ausgestreckt. Lass dich erneuern. Lass dich motivieren, lass dich neu anstecken von dieser Liebe. Der Herr hat alles für dich getan, sein Leben hingegeben. Und er wünscht sich, dass du auch etwas für ihn tun willst. Willst, nicht musst, willst. In ihm bleibst, seiner Liebe verbunden. Ja, zu fragen, Herr, was möchtest du? Und ich möchte es gern tun. Ich möchte gern mit einem Wort aus Matthäus 24, einen Ausspruch von Jesus enden. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Hat Jesus gesagt. Wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Ich möchte es anbieten, wir haben ja Zeit. Der eine oder andere merkt, Mensch, da ist bei mir doch ein bisschen was eingeschlafen. Mehr eine Gewohnheit als brennend. Wir sind ja nicht allein unterwegs, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Wir können füreinander beten. Ja, kommt gerne noch im Gottesdienst nach vorn, ja, und bekennt das auch mal. Der Herr ist da so gnädig. Und sagt, wenn ihr es bekennt, ja, wenn ihr da im Gebet zu mir kommt, dann ist es euch vergeben. Er kann neu starten, neu anfangen. Und das wollen wir doch, oder? Wir wollen keine Gewohnheitschristen sein. Wir wollen Leute sein, brennend im Geist. Erfasst von der Liebe Gottes. In seinen Wegen gehen und am Ende am Ziel ankommen. Amen.